Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vielen Dank. Toi, toi, toi.
Ja, guten Tag. Ja. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Mein Name ist Herbert Westen von dem Stand der Landeshauptstadt Magdeburg. Wir präsentieren dort Verlage, Autoren und Magdeburger Themen. Autoren und Verlage aus Magdeburg oder um Magdeburg und eben Themen, die mit Magdeburg direkt oder indirekt zu tun haben. Ja, wir haben auf dem Stand hier G501 diverse Lesungen, haben Musik und so weiter und so fort und freuen uns natürlich auch in diesem Rahmen den einen Autor oder die andere Autorin vorzustellen. Ich darf heute Dorothea Iser vorstellen, die im Harz aufgewachsen ist und ja, nach Pädagogik und dem Literaturstudium schon ja, seit 1980 tätig ist. Vorhin wurde ja die Dame, die vor uns war, sagte, Mensch, vielleicht hat irgendjemand mal hier, würde später mal sagen, wenn einer der drei jungen Damen mal bekannt wird, wir haben sie gehört, hier war ihr erster Auftritt. Dein erster Auftritt war hier, sagtest du vorhin, vor 38 Jahren, hier auf der Buchmesse die primäre Lesung und natürlich eben von daher gesehen einen langen Weg schon hinter dir. Und was vorhin anschlug, ja auch bezüglich Schreibwerkstatt, auch da bist du ja sehr, sehr aktiv in deinem Bereich.
Ja.
Ja, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie dein Weg ist oder was dich zum Schreiben bewogen hat. Und vor allen Dingen jetzt, es geht ja um die Trilogie, das dritte Band heißt Mutterland. Vielleicht kannst du noch mal etwas darüber sagen, ja, wie die entstanden ist. Und auch noch mal, ja, weiß man eigentlich, ist meine Frage, wenn man mit dem ersten anfängt, dass man von vornherein eine Trilogie macht.
Ja. Also ich fange mal an, weil ich habe gesagt, vor 38 Jahren hatte ich hier Premiere mit dem ersten Buch von mir, das hieß Wolkenberge tragen mich und das ist eine Geschichte eines Mädchens, die in einem Jugendwerkhof war und die beginnt also mit der Entlassung aus dem Jugendwerkhof. Weil du mich fragst, wie ich zum Schreiben gekommen war, ich war Erzieherin im Jugendwerkhof.
Oh, hm.
Das wollte ich machen, ich wollte helfen, ich war begeistert, ich habe da angefangen und wir haben mit meinem Mann zusammen, wir haben dort gelebt und wir haben also ja, viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich erzähle das, weil ich heute in meinem Band Mutterland natürlich auch aufarbeite, was war damals. Es ist die Geschichte einer Schriftstellerin, der Susanne Lippmann, die so ja schon auch an das Ende denkt, die vielleicht beschleunigt dadurch, dass sie mit ihrer alten Mutter zusammenlebt, von der sie bald Abschied nehmen muss, Susanne Lippmann und Alex. Ja. Und ich möchte heute ein ein Kapitel lesen, das sich gerade mit diesem Thema Jugendwerkhof beschäftigt, weil das ist ja ganz brisant wieder. Es war immer brisant. Ich hätte damals diesen Stoff gar nicht bearbeiten können, weil ich wäre gar nicht in den Werkhof reingekommen zum Recherchieren. Aber ich war ja drin, ich war ja Insider. Und was das heute so für mich bedeutet oder für uns alle bedeutet, das ist nicht so einfach, es war nie einfach zu erklären. Ich habe nach der Wende also viel gemacht mit Schreibenden, also vorher auch schon, aber ich habe den Kontakt gefunden zu einem Psychiater, der die psychiatrische Klinik in Samtleben leitet hier in der Geschichte, und das hat eigentlich alles damit zu tun, weil in Werkhof bin ich gegangen, weil ich mit Menschen zusammen sein wollte, die so an den Rand der Gesellschaft gedrängt waren, und es ist kein Wunder, dass ich dann auch mich interessiert habe für das, was geht den Menschen vor, habe ich mich immer interessiert. Aber ich bin dann in die Psychiatrie reingekommen, und im ersten Band, Glücksfrau, da geht es auch um das, was eine psychiatrische Klinik ausmacht, ob die im Westen steht, im Osten oder sonst wo auf der Welt. Und im zweiten Band geht es um diese Weiterentwicklung der Geschichte, es ist ein großes Beziehungsgeflecht. Und im dritten Band geht es, wie gesagt, dem Ende entgegen. Die Mutter, die ist über 90, die wird zu Hause bei den Lippmanns gepflegt und nähert sich dem Ende. Und damit verbunden sind einfach all die Reflexionen und das Überprüfen von Entscheidungen und was damals war und wie es heute ist. Und da möchte ich jetzt mal einfach zusammenhängend ein Stück lesen. Und wenn Zeit ist, können wir hinterher noch drüber reden. Aber ich möchte nicht extra schnell lesen, das wäre auch nicht gut.
Ja, bitte.
Das Kapitel heißt Leben im Unrechtsstaat. Die DDR-Zeit wurde lebendig. Ich konnte doch nicht alles vergessen haben. Eine Redakteurin von der ARD meldete sich bei mir. Aufklärung sei wichtig. Ich verstand und war einverstanden mit dem Interview und stimmte mich ein. Das Thema war schon immer schwierig. Nein, ich werde nichts beschönigen. Nicht zum ersten Mal würde ich über die Problematik Jugendwerkhof reden. Es gab Licht- und Schattenseiten. Schwer, das rechte Verhältnis zu finden. Rede ich nämlich über Erfreuliches, fällt mir das Quälende ein. Und umgekehrt. Alles, was ich sage, ist unvollkommen, weil es den Kontext nicht mitliefern kann. Jedenfalls nicht in der Komplexität. In meinen Unterlagen fand sich ein Bericht, den ich vor Jahren geschrieben hatte. Inzwischen war es ein Zeitdokument. Es ging um Andrea. Ich versuchte an ihrem Fall zu erklären, worum es ging. Verschlossene Türen, vergitterte Fenster, Knast. Das war die gängige Vorstellung von der Arbeit mit Schwererziehbaren. Sie waren in der Entwicklung gefährdet, aber nicht kriminell. Kein Gerichtsurteil, sondern Beschluss der Jugendhilfe brachte sie in den Jugendwerkhof. Andrea war 16. Als sie eingewiesen wurde. Sexuelle Verwahrlosung stand in ihrer Akte. Dann dazu kam Schulbummelei, kleinere Diebstähle und aggressives Verhalten. Alles Reden war vergeblich. Andrea lief wieder weg, trieb sich wochenlang rum. Auf Beschluss der Jugendhilfe erfolgte also die Einweisung. Tatsächlich waren nun die Türen abgeschlossen und Fenstergriffe abgezogen. Straffer Tagesablauf, Reglementierungen, Teilberufsausbildung, organisierte Freizeit, Arbeitsgemeinschaften und Gruppenstunden. Die Themen reichten von der Babypflege bis zur Weltsituation. Andrea kam in eine Gruppe, die in einem Betrieb in der Stadt arbeitete. Dauer, Back, Warenhersteller, würde sie lernen. Und mit der Entlassung ihren Teilfacharbeiterabschluss ablegen können. Sie hatte wählen können zwischen Hauswirtschaft, Gärtnerei und der Weberei. Kosmetikerin war ihr Traum. Sie lief ja schon am ersten Tag weg, wurde aber gleich aufgegriffen und zurückgebracht. Wer oft weglief, der musste für 3 Tage in die Zelle. In schlimmen Fällen war mit Genehmigung vom Ministerium auch eine Woche Arrest möglich. Und wenn gar nichts half, die Überweisung in den geschlossenen Werkhof nach Torgau. Andrea kam in ein Viererzimmer mit Doppelstockbetten. Alles wurde kontrolliert. Bettenbau, Schrankbau, Hausreinigung, viele Pläne, Ämterplan, Speiseplan, Tagesplan, Wochenplan. Geraucht werden durfte nur in den Raucherpausen. Jeden Tag gab es Auswertungen. Vorher die Zeitungsschau, dann die einzelnen Berichte. Auswertung der morgendlichen Kontrollen, der Disziplin und der Arbeitsleistung. Einmal wöchentlich gab es die FDJ-Versammlung. Alle nahmen daran teil. Sie wurde vom FDJ-Sekretär der Gruppe geführt. Die Leitung bestand aus 5 Jugendlichen. Sie waren verantwortlich für die Hygiene, für die Arbeit im Betrieb, für Kultur- und Sportarbeit. Täglich berieten sie gemeinsam mit dem Erzieher alle Fragen und sie stimmten über die Anträge ab. Wer durfte in Ausgang, wer in Urlaub, wer zum Einkauf in die Stadt? Das Taschengeld wurde nach Arbeitsleistung und täglicher Benotung festgelegt. Grundlage waren die Tagesauswertungen. Jeder schätzte sich selbst ein, die anderen widersprachen oder bestätigten. Und das war auch bei Andrea so. Nach 3 Monaten musste sie zum ersten Mal Stellung zu ihrem Erziehungsprogramm nehmen. Sie sollte das Eigentum anderer achten lernen. Schließlich hatte sie geklaut. Sie sollte zu Jungen ein anderes Verhältnis finden. Sie hatte schon alles durch. Tripper, Schwangerschaftsabbrüche. Die Erzieher führten Beobachtungsbögen und konkretisierten danach das Programm in allen Punkten. Und das wurde mit ihr besprochen. In der Schule hatte ich gelernt, wie alles gemacht werden muss. Die erste Ernüchterung, Schulwissen taugte wenig. Absolventen, die ihr erstes Jahr Praxis bereits überstanden hatten, die halfen uns beim Zurechtfinden. Für Alex war es leichter, er hatte schon Erfahrung im Berufsleben. Aber ich war Idealist, hochschwanger noch dazu. 2 Wochen Einarbeitungszeit, das war wie ein Praktikum. Ich war guter Dinge. Von den Nachtwachen war ich befreit. Der kleine Chef versprach mir in meinem Zustand, einen verträglichen Dienstplan zu machen. Der Plan war alles andere als verträglich. Mein erster Wochenenddienst allein in der Gruppe. Die Mädchen machten, was sie wollten. Wenn ich was ansagen wollte, hörte niemand hin. Was ich anordnete, interessierte niemanden. Es war ein Höllenlärm im Haus. Ein Schlüsselbund klimperte, schlagartig trat Ruhe ein. Walburga Rust stand im Flur. Sie war die Gruppenerzieherin und meine Mentorin. Wie die Mäuschen schlichen sich die Mädchen vorbei, verschwanden im Waschraum und verteilten sich auf die Zimmer. Unfähig, das war mein erster Stempel. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du Hilfe brauchst, bot mir meine Mentorin an. Was für ein kollegiales Angebot. Die Witzfigur, die ich darin abgegeben hätte, das ersparte ich mir. Eva wohnte zum Glück neben meiner Gruppe. Von ihrer Wohnung aus gab es eine Verbindungstür zum Korridor. Von ihm gelangte man in die Schlafräume links und rechts. Der Radau im Haus war bis in ihr Wohnzimmer zu hören. Und deshalb wusste Eva, dass ich nicht zurechtkam. Auf meine Mentorin war sie nicht gut zu sprechen. Walli erzieht nicht, sie richtet ab. Das rächt sich, wenn ein anderer Erzieher im Dienst ist. Nun guckt nicht so, es hat nichts mit dir zu tun. Jeder Tag war eine Qual. Der Weg zum Speisesaal eine Blamage. In den anderen Gruppen klappte das. Die Mädchen sammelten sich vorm Haus, traten an und gingen geschlossen in Zweierreihe zu den Mahlzeiten, wie Schulmädchen zum Sportunterricht. Die Erzieher mussten sich um sie nicht kümmern. Das gehörte zum Tagesablauf. Sogar in den jungen Gruppen klappte das reibungslos. Aber wenn ich Dienst hatte, fehlte immer wer, den ich erst suchen musste, während sich inzwischen die anderen stritten oder beschimpften oder einfach schon losgingen. Die Bummelanten ermahnte ich, schneller zu gehen. Dann rannten sie los, dass ich mit meinem dicken Bauch kaum hinterherkam. Mir brach der Schweiß aus. Das Baby strampelte, die Gespräche der Kollegen verstummten, wenn ich auftauchte. In der Erzieherbesprechung wurde die Gruppe gerügt, weil Burga Rust verteidigte mich, die junge Kollegin. Damit meinte sie mich, die ist noch in der Einarbeitungsphase. Ich spürte ihr Vergnügen an meiner Verzweiflung. Ich war die kleine Absolventin und Sie, die bewährte Gruppenerzieherin, bereit, mich jederzeit zu unterstützen. So großmütig hörte sich das offiziell an. Der kleine Chef lachte sich eins und lobte Alex. Du musst so schnell wie möglich weg von Walli. Sag, du willst in eine andere Gruppe versetzt werden. Das musst du durchsetzen. Mehr kannst du gegen Walli nicht ausrichten. Ich nahm ein bisschen Mut zusammen und bat den Chef um ein Gespräch. Er war freundlich, als er mich empfing, und stellte sich ahnungslos. Es ging schließlich um seine allerbeste Erzieherin. Was hatte ich gegen sie vorzubringen? Eine Umbesetzung nach 2 Wochen? Er hob die Augenbrauen, die Farbe wich aus der Stirn, als strenge ihn der Gedanke fürchterlich an. Um nicht zu zeigen, wie aufgeregt ich war, klemmte ich mich zwischen Stuhl und Tisch, drückte die Hände gegen die Tischkante, dass die Nägel weiß wurden, versteifte meinen Nacken, bereit für das Urteil, das er längst über mich gefällt hatte. Unfähig, dachte er sicher. Was sollte er sonst denken? Unfähig, so fühlte ich mich. Aber glauben konnte ich das nicht. Wie ich aus seinem Büro kam, daran erinnere ich mich nicht mehr. Der kleine Chef bekam Order, meinen Dienstplan umzustellen. Ich wurde Margit Zander, Erzieherin in einer anderen Gruppe, zugeteilt. Das verschaffte mir eine Atempause, aber der Rust war ich damit noch nicht wirklich entkommen. Margit hatte etwas Mütterliches an sich. Das mochten die meisten Mädchen und suchten ihre Nähe. An manchen Abenden saßen sie in der Raucherecke und erzählten von sich. Manchmal belagerten sie das Erzieherzimmer. Anfang Dezember fielen die Entscheidungen, wer Weihnachten nach Hause fährt. Langurlaub reichte bis zum 2. Januar, Kurzurlaub bis vor Silvester. Im Aktiv wurde gemeinsam beraten und beschlossen. Wir gingen durch alle Zimmer und Gruppenräume, dann verschlossen wir das Haus. Nach der Arbeit sammelten sich dort alle Mädchen, die das Fest über im Werkhof bleiben mussten. Nadines Eltern wollten nichts mehr von ihrer Tochter wissen. Sie musste bleiben. Der Vater war Ingenieur im Schwermaschinenbau, die Mutter arbeitete im Interhotel. Die große Schwester studierte in Moskau, der Bruder war Leistungssportler an der Sporthochschule. Nadine war das schwarze Schaf. In der Schule schwache Leistungen, erste Fehlstunden, Bummeltage. Sie ließ sich nichts sagen, weder von Lehrern noch von Eltern. Die Aussprachen mit dem Jugendfürsorger beeindruckten sie nicht. Die Drohung mit einer Heimeinweisung nahm sie nicht ernst. Patenschaften richteten nichts aus. Sie glich einer verwilderten Katze, die sich nicht zähmen lassen will. Sie kratzte, fauchte und biss. Mit 13 lief sie zum ersten Mal fort. Nach einer Woche wurde sie zurückgebracht, abgerissen und ausgehungert. Sie versprach, was sie versprechen sollte, aber das hielt ja keine Woche. Da war sie wieder unterwegs. In Leipzig wurde sie aufgegriffen, als sie mit ein paar anderen einen Kiosk aufbrechen wollte. Inzwischen war sie 15. Beim Taschendiebstahl erwischt, wurde sie festgesetzt und ins Durchgangsheim gebracht. Schulbesuch lehnte sie ab. Die Einweisung in den Jugendwerkhof erfolgte. Abbruch der kriminellen Karriere vor der Landung im Jugendknast. Als die Eltern am Besuchssonntag mit ängstlicher Freude ihrer Tochter begegneten, hofften sie noch auf Reue, wenigstens auf Einsicht. Nadine beschimpfte den Vater und griff ihre Mutter tätlich an. Daraufhin brach die Familie jeden Kontakt zu ihrer Tochter ab. So las ich das in der Akte. Nadine bestritt die Vorwürfe nicht. Wenn sie nach ihren Eltern befragt wurde, lächelte sie schief, als wollte der Mund sich fallen lassen, aber er hing nur an einem Mundwinkel. Ein Transporter fuhr an mir vorbei. Die einzige Pförtnerbude war erblindet, mit Sperrholz vernagelt. Der Schlagbaum lag entsorgt im Gestrüpp. Das fremde Kennzeichen ließ mich rätseln. Bitterfeld-Wolfen, seltsam. Ich erwartete das Team von der ARD. Ich hatte an Köln gedacht, vielleicht auch Mainz. Misstrauisch folgte ich dem Auto. An den Verwaltungsgebäuden vorbei, quer über den Appellplatz, sah ich in den kleinen Park, den die Gruppenhäuser begrenzten. Als ich eine junge Frau auf mich zukommen sah, wusste ich, wir haben uns gefunden. Sportlicher Typ. Ich hatte mir eine von den gestylten Karrierefrauen vorgestellt. Ich atmete auf. Ein Haus weiter hatten wir vor Jahren ein Filmteam von der DEFA. Sie drehten nach einer literarischen Vorlage den Film Sabine Wulff. Das war der Aufreger. Die Schauspielerin wurde als Mädchen eingeschleust. Niemand wusste, wer sie wirklich war. Sie lebte ein paar Wochen in der Mädchengruppe, die in der Schuhfabrik arbeitete. Der Regisseur hatte sie in einem Thüringer Provinztheater für die Rolle entdeckt. Oh ja, wenn wir träumen, sind wir frei, ganz nach Jimi Hendrix. Der Film wurde im Heimkino gezeigt, er wurde begeistert aufgenommen. Seht her, das sind wir, wir müssen uns nicht verstecken. Wir gehören zur Gesellschaft, ganz andere Leute müssten weggesperrt werden. Die Schauspielerin wurde Kultfigur. Ihre Poster hingen über vielen Betten. Heute sehe ich sie manchmal noch im Fernsehen, wenn die Werbung läuft. Reklame für ein Abführmittel. Daran gewöhne ich mich nicht. Frau Schmalz-Meyer stellte sich vor. Wir gaben uns freundlich die Hand. Ein paar erklärende Worte. Die Journalistin schlug ihr Heft auf, fuhr mit dem Stift suchend über ihre Notizen. Es war lausig kalt. Bitte setzen Sie sich. Sie hatte einen Hocker organisiert. Eine Wolldecke diente als Polster. Ich sprach, während mitgeschnitten wurde, über die Zeit von damals. Welche Gruppen zu welchen Häusern gehörten. Welche Gruppen in welchen Betrieben arbeiteten. Die Jugendlichen waren Lehrlinge und bekamen nach 18 Monaten ihre Teilqualifizierung. Nach ihrer Entlassung konnten sie in ähnlichen Betrieben den Facharbeiter abschließen. Aber die Mädchen mussten arbeiten, unterbrach mich Frau Schmalz-Meyer. Sie waren in der Berufsausbildung. Es war also Zwangsarbeit. Zwangsarbeit ist in Deutschland anders besetzt, sagte ich. In der DDR bestand die Pflicht zur Arbeit, sagte Schmalz-Meyer. Ich hob die Schultern, na und? Und wenn einer nicht arbeiten wollte, dann gab es eine Aussprache. Entweder im Betrieb mit Lehrausbildern und Meistern oder in der Gruppe mit den Erziehern. Bitte antworten Sie vollständig. Wenn einer nicht arbeiten wollte, gab es Aussprachen etc. Sagen Sie das mal. Ich soll den Satz nachsprechen? Ungläubig sah ich Sie an. Sie haben also auch mit Druck gearbeitet. Tja, ohne ein gewisses Maß an Disziplin können Sie doch nichts erreichen. Das überall so. Ja, schon im Kindergarten. Was wollen Sie eigentlich hören? Ich wurde nervös. Taten Ihnen die Mädchen nicht leid? Immerhin mussten sie in einer Fabrik schwer arbeiten. Sie hätten eine unbeschwerte Jugend haben können. Ich glaubte nicht, was ich hörte. Die Schulzeit war für sie abrupt zu Ende. Schämen Sie sich nicht? Ich verlor die Lust, noch irgendwas erklären zu wollen. Wiederholen Sie mal fürs Interview. Ich sollte mich schämen. In einer Atempause erzählte Frau Schmalz-Meyer, dass sich kein einziger Erzieher für dieses Gespräch mit ihr gefunden hatte. Und warum Sie das machen, fragte sie mich unvermittelt. Das klang wie, warum geben Sie sich dafür her? Sendung in 3 Tagen, teilte sie mit. Als ich wieder im Auto saß, kam ich zu mir. Alle Hebel setzte ich in Bewegung, um meinen Beitrag aus der Sendung zu streichen. Ich jagte Faxe, Mails und Anrufe in die Redaktion. Und das am Rosenmontag. Das Spiel im Rheinland alle verrückt. Am nächsten Tag erhielt ich die Bestätigung. Mein Protest hatte Erfolg. Als ich meinen Freund Hajo in seiner Psychiatrie anrief und ihm davon erzählte, lachte er. Das weißt du doch, wie die sind. Ihr habt die Jugendlichen eingesperrt, das geht eben nicht. Aber es geht, sie heutzutage auf der Straße vergammeln zu lassen. Hajo lachte, weil ich mich aufregte. Es ist ihr freier Wille, sagte er. Am Tag werden sie betreut, bekommen zu essen und dann ist Schließzeit. Sie werden in die Nacht geschickt, Babystrich, Drogenszene. Das kann keiner ändern, das ist eben Freiheit. Wenn ein Kind sich in Gefahr begibt, hält man es zurück. Wenn sich deine Patienten zu verletzen drohen, dann bindest du sie fest. Wie verträgt sich denn das mit deiner Freiheit? Das ist gesetzlich geregelt. Hajo versteckte sich hinter seiner heilen Haut. Er hatte ja noch keinen Untergang von Gesetz und Ordnung erfahren. Er lebte seine schwarz-rot-goldene Sicherheit. Ich war bedient. Dankeschön.
Ja, danke. Ja, danke, Dorothee Isa. Ist ja beeindruckend, auch diese Nähe, auch da, dadurch, dass du selber da gearbeitet hast, aber dann auch wiederum diese andere Sichtweise und diesen Wechsel erlebt hast. Das übergeordnete Thema deiner Trilogie heißt ja kein Gott in der Nähe.
Ja.
Müsste es nicht heißen so und kein Gott in der Nähe?
Ja, mit dem und weiß ich jetzt nicht. Kein ja. Gott in der Nähe und kein Gott in der Nähe. Ja, sicher, daraus ist ja der Titel oder daraus ist das ja entstanden. Ursprünglich, zum ersten Mal fiel es mir auf, als der Hajo in seiner Klinik war und ihm stirbt eine junge Frau, für die er verantwortlich war. Und das hat ihn so fertig gemacht. Und da steht er da und dann sagt er, also kein Gott in der Nähe. Da sind wir Menschen ja immer doch schnell bereit zu sagen, und keiner hilft. Und man muss es aushalten und man muss damit fertig werden. Und dieses Motiv, dass man etwas aushalten muss, was ganz schwer ist, das zieht sich durch. Und das meint es auch, und kein Gott in der Nähe. Das würde jetzt auch hier zutreffen, alle, die solche Entwicklungen hinter sich haben. Und auch, ja, und auch die, die sich bemühen. Und es ist ja so, man bemüht sich und ja, es ist die Frage, was kommt dabei raus? Es kommt nie dabei das raus, was man denkt. Es kommt aus Erziehung auch nie raus, was man denkt. Und irgendwo ist es auch gut so. Herbert, du hast ja einen ganz anderen Blick darauf.
Ja. Wenn es nicht funktioniert, hilft, wenn es nicht zusammenpasst oder scheitert, hilft ein Machmann dann gläubig zu sein?
Wenn es, ja, das weiß ich nicht, weil mit dem Glauben, wie das ist, ja. Ich glaube, also ich habe einen festen Glauben, aber wohl nicht das, was andere Gott nennen, sondern das, was also in mir ist, was meine Kraft ist oder auch nicht ist. Und das hilft natürlich irgendwo schon. Das ist dann so ein Gefühl, dass man nicht verloren ist. Aber dieses Glauben so wegschieben, delegieren an eine andere Kraft, die ich nicht kenne, das hilft manchen, aber mir nicht.
Ja, also ich bin da sehr katholisch aufgewachsen, meine Kinder habe ich nicht taufen lassen. Manchmal so im Nachhinein, wenn sie in Krisen waren, in denen ich auch das Gefühl habe, ich kann ihnen weniger helfen, habe ich gedacht, ja, fehlte ihnen dann vielleicht im Moment vielleicht dieser kindliche Glaube, dann doch, dass doch noch Rettung da ist oder Trost oder das war so.
Ja gut, also es kann ja auch sein, dass es eine Täuschung ist und dass man dann irgendwann enttäuscht wird.
Ja,
also
das stimmt,
ja. Weil Enttäuschung ist ja auch was Wichtiges.
Ja. Gut. Ja, vielen Dank. Dorothea, hat noch jemand Fragen dazu? 2 Minuten haben wir noch.
Ja, bitte. Ja.
In einer Nachkriegsgeneration aufgewachsen. Und diese Nachkriegsgeneration, die hat so stark geprägt, gerade bei uns auch in der DDR, das kann ich nie mehr vernachlässigen, auch in meinen Büchern. Und das Zweite ist eben zum Schluss dann dieses Interview, dass ich das sehr stark merke, diese Kluft zwischen Ost und West, die wird immer stärker, der Sozialisation. Wir sind einfach anders sozialisiert und wenn jemand kommt und fragt dich nach deiner Arbeit in einem Jugendwerkhof der DDR, dann kann der das überhaupt nicht verstehen, wie das überhaupt war. Also dem kann man eigentlich, man müsste...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.